Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Gotteswort für unseren heutigen Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten auf Johannes 14, die Verse 15 bis 19. Johannes 14, 15 bis 19. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachverwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen lassen, ich komme zu euch noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in einer kleinen Stadt sitzt auf einer großen Treppe ein kleines Mädchen und weint. Sie hat ihren Schulranzen neben sich abgestellt und wischt sich dicke Tränen vom Gesicht. Ein Pastor kommt vorüber und setzt sich neben das Mädchen und fragt: Warum meinst du denn? Und sie schluchzt und sagt: Es ist so schwer. Er hakt nach: Ja, ist dein Schulranzen mit den vielen Büchern zu schwer? Ach nein, der ist doch puppig leicht. Ist die Schule zu schwer, verlangen die Lehrer zu viel? Schaffst du deine Hausaufgaben nicht? Ach nein, das Lernen ist doch nicht schwer. Ja, was ist dann so schwer für dich, dass du so weinst? Und darauf das sechsjährige Mädchen: Das ganze Leben ist zu schwer. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ja, liebe Geschwister und liebe Gäste, das Leben ist schwer. Es ist bekanntlich kein Wunschkonzert und auch kein Ponyhof und auch kein Schlotzer. Solange alles gut geht, solange der Arbeitsplatz gesichert ist, solange ein geregeltes Einkommen und damit auch genug Geld im Haus ist, solange wir gesund sind, das Familienleben einigermaßen funktioniert, da scheint das Leben vielleicht eher leicht zu sein. Aber es geht eben nicht immer alles gut. Das durfte jeder von uns auch schon mal mitbekommen haben. Und spätestens der erste Liebeskummer lässt das Leben gar nicht mehr so leicht erscheinen. Oder wenn zu Hause Streit ist und sich die Eltern streiten, vielleicht sogar scheiden lassen, der Arbeitsplatz verloren geht, oder es reicht ja auch, wenn er unsicher wird und man nicht mehr weiß, wie lange man sein Einkommen noch haben wird und seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Oder der Arzt stellt eine erschreckende Diagnose. Ein Unfall zerstört die Gesundheit. Wir kennen all die vielen Dinge, die das Leben schwer, manchmal extrem schwer machen können. Es kann aber auch äußerlich alles gut gehen. Und plötzlich fängt ein Mensch an, über den Sinn seines Lebens nachzudenken. Er lebt nicht mehr einfach nur gedankenlos in den Tag hinein, sondern fragt auf einmal: Wozu bin ich denn überhaupt da? Wo läuft mein Leben eigentlich hin? Und dann kann auch dadurch das Leben auf einmal unsäglich schwer werden. Vor allem eben, wenn wir gar nicht richtig wissen, was das Leben ist. Und deshalb auch unser Thema heute: wirklich leben. Dazu noch ein Beispiel. Ein Vater fragt seinen Jungen, was er sich zum Geburtstag wünscht. Der strahlt übers ganze Gesicht, hat einen Wunsch frei und es schießt raus: ein Pferd. Der Vater fragt zurück: Aus Holz? Nein. Ja, aus Pappe? Nein. Aus Metall? Nein. Aus Plastik? Nein. Ja, aus was dann? Und der Bub, offensichtlich schon völlig verzweifelt, wenn man überhaupt so dumm fragen kann: Ja, aus Pferd. Ein Pferd, ein echtes Pferd, kann eben nur aus Pferd sein. Alles andere ist ein billiger Ersatz. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, Leben, echtes Leben kann eben nur aus Leben sein. Und alles andere ist nur ein billiger Ersatz. Und deshalb lohnt es sich und ist sogar entscheidend wichtig, dass wir begreifen, was Leben denn überhaupt ist. Und leider gibt es gerade beim Leben viele Menschen, ich befürchte sogar mit ganz großem Abstand die allermeisten, geben sich mit billigem Ersatz, mit Scheinleben zufrieden. Würden wir in Riedlingen eine Umfrage machen, was ist Leben, was bekämen wir da wohl zur Antwort? Wahrscheinlich würden die Menschen sagen, Familie, sichere Arbeit, genug Geld, Freizeit, Vergnügen. Und wir werden alle ohne weiteres zustimmen können, das sind Dinge, die das Leben schöner machen. Gar keine Frage. Das sind Dinge, die wir uns für unser Leben wünschen. Aber sind sie das Leben? Die Antwort auf solche Fragen bekommen wir immer, wenn wir die Frage umdrehen. Lebt der nicht, der all diese Dinge nicht hat? Lebt nicht mehr, wessen Gesundheit angeschlagen ist? Lebt der nicht mehr, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, sondern jetzt vielleicht von Hartz IV lebt? Lebt der nicht mehr, der gerade eine schmerzliche Scheidung hinter sich hat, dessen glückliche Familie zerstört ist? Und wir könnten all diese Antworten jetzt rumdrehen und fragen und stellen fest, natürlich lebt er noch. Was das Leben ist, ist also eindeutig mit dem Hinweis auf Gesundheit, Geld, Vergnügen, glückliche Familie, Ehe etc. pp. Nicht beantwortet. Was also ist Leben? Ich nehme die Antwort gleich vorweg, das Leben ist eine Person. Leben ist der lebendige Gott. Und nur Gott, niemand anders als er, als der lebendige und allmächtige Gott selbst. Und so stellt er sich auch Mose am brennenden Dornbusch vor. Wahrscheinlich kennen viele die Geschichte, der Mose, Schafe hütend, steht auf einmal da vor einem Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, ich bin der ich bin. Man könnte auch übersetzen, sinngemäß, ich bin der Einzige, der wirklich ist. Ich bin der, in dem alles Sein, alles Leben seinen Ursprung hat. Und so sagt es ja auch Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand hat Leben, ohne zu Jesus zu gehören. Alles Leben kommt aus ihm, sagt Johannes 1. Alle Dinge sind durch dasselbe, nämlich durch Jesus, das Wort, den Logos gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Weil das so ist, gibt's Leben nur in Jesus. Leben, wirkliches Leben hat nur wer mit ihm verbunden ist. Und das müssen wir ja auch immer wieder bedenken, wenn die Bibel vom Tod spricht. Es gibt auch in christlichen Kreisen, sage ich, immer wieder so viel Irrtum über den Tod und die Ewigkeit, weil wir von unserem Denken herkommen und nicht vom biblischen Denken. Tod ist in der Bibel nicht der, der nicht mehr atmet. Tod ist, wer keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Und deshalb sagt Jesus zu dem Mann, der kommt und sagt, ich folge dir nach, aber ich muss noch mal kurz heim meinen gestorbenen Vater begraben. Da gibt Jesus ihm diese merkwürdige Antwort, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Tod ist also nach Aussage Jesu nicht der, der aufgehört hat zu atmen, dessen Herz-Kreislauf-System zum Stillstand gekommen hat, ist, in dessen Körper sich bereits Leichengifte anfangen zu bilden. Tod sind nach Aussage Jesu auch all diejenigen, die ihn scheinbar quicklebendig zu Grabe tragen. Denn auch bei ihnen hat das geistliche Leichengift längst ganze Arbeit verrichtet, weil sie keine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott und damit zum Leben selbst haben. Folgerichtig kommt, wenn wir Johannes weiterlesen nach dem Kapitel 14, aus dem unsere Verse sind, ich lebe und ihr sollt auch leben, Kapitel 15, und Bibelkenner wissen, da ist das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Nur wer mit Jesus so verbunden lebt wie die Rebe am Weinstock, nur der lebt wirklich. Alles andere ist Restleben. Ich erinnere mich an einen Weihnachtsbaum, den wir vor vielen Jahren, das waren schon Jahrzehnte, in meinem Elternhaus hatten. Es war eine schöne Fichte, ich sehe sie noch genau vor mir stehen. Und irgendjemand hatte uns nicht allzu lang vorher gesagt, wenn man ins Gießwasser Glycerin tut, dann hält der Baum länger. Das haben wir gemacht und fleißig gegossen und tatsächlich bis zum Erscheinungsfest hat die Fichte, ich habe es auch glaube ich nur dieses eine Mal erlebt, 10 Zentimeter neu zusätzlich ausgetrieben. Die sah quicklebendig aus. Die ist gewachsen. Strotzend vor Kraft und Leben. So sah sie aus, aber sie war tot in dem Augenblick, als der Förster sie im Wald abgesägt hat. Der Rest war nur noch Restleben. Und so ist mit uns Menschen. Als Adam in die verbotene Frucht biss, wurde der Mensch vom Leben abgeschnitten, wie die Fichte, die im Baum abgesägt wurde. Er musste hinaus aus dem Garten Eden, wo der Baum des Lebens stand. Hinaus aus der lebensschaffenden und lebenserhaltenden Gemeinschaft mit Gott. Und seither wird der Mensch abgeschnitten von Gott in diese Welt hineingeboren und muss erst mal gucken, dass er wieder Anschluss an das Leben findet, sonst bleibt er tot sein Leben lang. Nur noch Restleben vom ersten Augenblick getrennt von der Quelle des Lebens. Wer ernsthaft anfängt, über das Leben ohne Gott nachzudenken, dem geht das auch in ganzer Dramatik auf. Auf den deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche habe ich im Zusammenhang einer Predigt über die Evolution schon mal hingewiesen. Heute nehmen wir als Beispiel den deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer. Auch er dachte über das Leben nach und was man auch Nietzsche nicht verwehren kann, anzuerkennen, er war ein ehrlicher und wahrhaftiger Mensch. Hat sich nicht selber in die Tasche gelogen, wie das leider die meisten tun. Auch Schopenhauer. Er dachte über das Leben ehrlich und wahrhaftig nach, aber eben über ein Leben ohne Gott. Und kam zwingend zum Schluss, das Leben trägt seine Lasten nicht. Unglück ist es, geboren zu sein und Glück zu sterben. Sterben ist Vernichtung und Vernichtung ist die einzige Erlösung. Schopenhauer war ein Philosoph des sogenannten Pessimismus, also einer durchgängig negativen Lebenseinstellung. Im Grund lag er damit übrigens völlig auf der Linie der asiatischen Religionen, die den Hauptstrom der Esoterik bilden. Auch die sagen im Grunde identisch wie Schopenhauer, das Leben trägt seine Lasten nicht. Unglück ist es, geboren zu sein, nämlich im Rat der Wiedergeburten, hundert und tausend und millionenfach. Und Glück ist es zu sterben, nämlich einzugehen ins Nirvana, wenn das persönliche Bewusstsein verlöscht im ewigen Nichts. Wer Jesus nicht hat, kann, wenn er ehrlich ist, bezüglich des Lebens nur ein Pessimist sein. Er kennt eigentlich nur Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und ein französischer Philosoph, Maurice Barré, formulierte ergänzend, von welchem Standpunkt aus man die Welt auch immer betrachten mag. Immer erscheint sie und unser Dasein als ein Getümmel ohne jeden Sinn. Die einzige Noblesse, die noch bleibt, also Vornehmheit, ist eben die, mit Bewusstsein und Haltung das Nichts auszuhalten. Das bedeutet aber, dem Nichts zuzutreiben, ohne Hoffnung, letztlich der Angst, dem Ekel, der Verzweiflung preisgegeben. Wer Jesus nicht kennt, kann eigentlich nur zu dieser Erkenntnis kommen, wenn er ernsthaft über sein Leben nachdenkt. Denn es hat keinen wirklichen Sinn, es hat kein wirkliches Ziel, es hat keinen substanziellen Inhalt. Die meisten handeln allerdings anders. Sie vermeiden mit ungeheurer Kraftanstrengung das Nachdenken über das Leben. Sie tun so, als wüssten sie schon, was das Leben ist, und strampeln gewaltig drauf los und füllen ihr Dasein mit Spielspaß und Spannung und meinen, das wäre das Leben. Aber es wird wahrscheinlich bei jedem der Zeitpunkt kommen, wo er merkt, Spielspaß und Spannung sind nicht das Leben. Wir kennen sehr traurige und erschütternde Beispiele. Ich denke, auch die ganzen Fragen von Sucht haben letztlich einen wesentlichen Grund darin. Und die ganze Welt der Reichen und Schönen, wenn wir uns mal nicht von den Hochglanzfotos und den Auftritten im Fernsehen blenden lassen, sondern hinter die Kulissen schauen, was das häufig für kaputte Leute sind, demonstrieren uns das immer wieder sehr eindrücklich. Und haben wir eigentlich schon mal drüber nachgedacht, warum man das gerade bei den Reichen und Erfolgreichen so deutlich sieht? Im Grunde ist die Antwort ganz einfach. Eine Redewendung sagt, es strebt der Mensch, solange er lebt. Ja, wonach strebt er? Er strebt nach Leben. Und warum strebt er immer weiter? Weil er es nicht gefunden hat. Er strebt auf einer ewigen Suche nach Sinn, Erfüllung, letztlich Leben. Und das ist wie beim Bergsteigen. Der Mensch denkt, wenn ich diesen Gipfel des Wohlstands, des Erfolgs, der Ehre, der Macht erklommen habe, dann, wenn ich da oben bin, dann habe ich das Leben, das sich wirklich lohnt. Aber die meisten von uns sind nie so erfolgreich, dass sie auf diesen Gipfel hinaufkommen. Die strampeln und ackern und arbeiten, rutschen immer wieder mal durch verschiedene, was wir Schicksalsschläge nennen, zurück, geröllhaltig hinunter, rutschen auf der nassen Wiese aus und dann müssen sie wieder anfangen. Die meisten kommen nie hoch. Und deshalb bleiben sie in dem Irrtum gefangen und sind ihr ganzes Leben beschäftigt, den Gipfel zu besteigen, auf dem sie das ersehnte Lebensglück erwarten. Und dann gibt's wenige Reiche und Schöne, die erreichen diesen Gipfel tatsächlich. Sie haben so viel Reichtum, Macht, Ehre, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sie haben alles und noch mehr. Und dann kommt der große Schock. Sie haben den Gipfel erreicht, jetzt stehen sie oben und schauen hinunter und um sich herum. Und was sehen sie? Überall dieselbe Leere, dasselbe Nichts, das totale hohle Chaos, den sie versucht haben, auf dem Weg zum Gipfel zu entrinnen. Und sie müssen erkennen, das ist gar nicht das Leben. Das ist zwar ein äußerst glanzvoller und luxuriöser, aber nichtsdestotrotz genauso total hohler Ersatz für Leben, wie alles andere auch, dem sie entkommen sind. Das ist nicht Leben aus Leben, das ist Leben aus Geld, aus Macht, aus Sex, aus Erfolg, aber eben nicht aus Leben. Und diese ganz, ganz Reichen, die da oben angekommen sind, die haben jetzt ein Problem, das wir gar nicht kennen. Die können nicht noch höher hinauf. Die sind oben. Und da ganz oben umfängt sie die Leere und Sinnlosigkeit ihres Lebens in grausiger Kälte und Ausweglosigkeit. Die können nicht sagen, ich gehe noch weiter auf, dann finde ich es. Die sind oben und jetzt ist aus, jetzt ist finito. Und jetzt müssen sie sich der Realität unerbittlich stellen. Und das können dann viele nur noch mit Alkohol und Drogen ertragen. Bin ein ganz eindeutiger Grund, warum so viele Reiche, die da ganz oben sind, im Suff enden oder in Drogen. Oder sie werden zu Lebensverächtern und aggressiven Menschenfeinden, die anfangen, das Leben zu hassen, von dem sie merken, sie kriegen es nicht. Es lässt sich nicht greifen. Und bevorzugt lassen sie sich ab diesem Moment, wo sie zu Menschenfeinden werden, Philanthropen nennen. Menschenfreunde zu Deutsch. Denn der Fürst und Gott dieser Welt ist der Lügner, der Täuscher, der Teufel. Der benennt immer das Gegenteil von dem, was ist. Also wenn ihr irgendeinen Philanthropen seht, im Fernsehen oder wo auch immer, schaltet alle Alarmlampen an, sind in der Regel die allerschlimmsten. Es dürften häufig Menschen sein, die ihr Leben nur noch in satanischer Bösartigkeit und totaler Dekadenz, wie wir es alle wahrscheinlich, die wir hier sitzen, überhaupt nicht vorstellen können, ertragen können. Wenn sie sich nicht dem lebendigen Gott und seiner Liebe zuwenden. Und von dieser ganzen vergeblichen Suche und allem Schaden, der dadurch für uns und andere entsteht, will Gott uns bewahren. Und deshalb ist er in Jesus Christus Mensch geworden, auf diese Erde gekommen, um uns in der persönlichen Gemeinschaft mit ihm wirkliches, tiefes, erfülltes, sinnvolles Leben zu geben. Und dazu hat er als erstes durch seinen Tod am Kreuz uns aus der Macht des Todes losgekauft. Wir müssen versuchen, uns das vorzustellen, auch wenn wir es natürlich in der ganzen Dimension gar nicht begreifen können. Das sprengt jede menschliche Vorstellungskraft. Aber wenigstens ansatzweise wollen wir es versuchen. Der ewige und allmächtige Gott steigt vom himmlischen Thron herab und wird Mensch und gibt sein Leben für uns. Für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Der darf wissen, Gott hat sein Leben für mich gegeben. So wertvoll bin ich für ihn, so sehr hat er mich lieb. Weil wir durch unsere Sünde rechtmäßig der Macht des Todes verfallen sind, kauft er uns frei. Das ist wie auf dem Sklavenmarkt, da stehen wir angekettet in der Macht der Sünde und des Todes und der lebendige Gott kommt vorbei und er sieht uns, er sieht dich, er sieht mich und er sagt, du, ich hab dich lieb. Und ich will nicht, dass du dahin vegetierst in Ketten und Sklaverei. Ich möchte, dass du lebst. Und dann blättert er dem Sklavenhändler den Kaufpreis auf den Tisch und zerreißt unsere Ketten und nimmt uns in die Arme und nimmt uns mit heim und mit ins Leben. Wer so von Jesus losgekauft ist und mit ihm lebt, der lebt wirklich. Und deshalb habe ich als Schriftlesung Psalm 1 ausgesucht, da heißt es über einen solchen Menschen, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Was für ein Bild blühenden, fruchtbaren Lebens. Dieses Bild begeistert mich immer wieder. Solch ein Baum möchte ich sein. Ein Baum, der seine Wurzeln direkt in Jesus hat, der völlig mit ihm verbunden lebt und ihm keine Dürreperiode was anhaben kann, der treibt, der blüht, der Frucht trägt, unbeirrbar, ganz egal, was kommt, was um ihn herum passiert, seine Blätter verwelken nicht, denn er ist da gepflanzt an den Wasserbächen. Er lebt an und aus der Quelle des Lebens. Und zu solch einem Leben hat Jesus jeden von uns berufen. Jeden, der heute Morgen da ist und jeden, der zuhört, egal wo er ist. Wie wird es aber ganz praktisch bei uns möglich, dass wir da so leben? Schauen wir den Baum an. Die Bibel wählt ja Bilder, die genau den Punkt, auf den es ankommt, zum Ausdruck bringen. Schauen wir uns den Baum an und fragen wir uns, was tut der Baum? Wir könnten salopp sagen, der steht nur dumm rum. Der steht nur dumm rum. Der tut gar nichts. Und das ist da das Gigantische am Leben mit Jesus. Wir müssen im Grund gar nichts tun. Denn er hat am Kreuz schon für uns alles getan. Wir müssen es nur annehmen. Und genau das tut der Baum. Dazu hat er seine Wurzeln an den Wasserbächen, damit er es annimmt. Er tut nichts anderes, als ständig das Wasser anzunehmen, das da ist. Und wir haben in unserem Leben eigentlich nichts anderes zu tun, als die Liebe und die Kraft Gottes, die da ist, anzunehmen. Der Baum hat seine Wurzeln in der Lebensquelle und deshalb tut er nichts anderes, als rumstehen und seine Wurzeln tief in die Lebensquelle einzusenken. Und das Wasser des Lebens steigt in ihm empor. Er selber tut nichts als dastehen und sich mit der Kraft des Lebens füllen zu lassen. Und das erfüllt ihn mit unverwüstlicher Lebenskraft, Psalm 1. Und genauso soll's bei uns sein. Wir müssen uns nicht mordsmäßig abzappeln und abstrampeln, damit das Leben nicht an uns vorbeigeht. Viele sind ja gehetzt von morgens bis abends, damit sie ja nichts vom Leben verpassen. Und verpassen dabei das ganze Leben. Wir müssen nur dastehen. Allerdings an der richtigen Stelle. Es hilft nichts, wenn wir irgendwo dumm rumstehen. Wir sollten bei Jesus dumm rumstehen. Da macht es dann nichts aus, wenn wir dumm rumstehen. Da ist genau richtig, bei Jesus. Gegründet in seinem Wort. Die Quelle ist Jesus, das Wort, der Logos. Und dieses Wort haben wir in der Bibel. Ist auch ganz wichtig. Wir finden das eben nicht einfach irgendwo, sondern in der Bibel, bei Jesus. Und deshalb sagt Psalm 1 noch, genauso ist der Mensch, der seine Freude hat am Wort Gottes, an der Bibel. An den Verheißungen, die er uns gegeben hat, auch an den Geboten. Weil wir wissen, mit den Geboten will Gott uns das Leben nicht vermiesen. Er will uns damit vor Schaden bewahren, auf einem guten, gesegneten Weg führen. Und wer das begriffen hat, der hat eine Freude an Gottes Wort. Es gibt Menschen, die meinen, sie finden die Anbindung an das Leben durch spirituelle Versenkung und Meditation. Aber da kommen sie mit ganz diffusen satanischen Mächten in Kontakt. Sie meinen nur, von da käme Leben. Ich kenne solche Menschen. In Wirklichkeit saugen diese Mächte das Leben aus ihnen heraus. Da sind zum Teil ganz liebe und wertvolle Menschen. Und da leidet man mit, wenn man sieht, wie die an diese Mächte gebunden sind. Und die sind ja real. Das ist ja, schon wären sie da nicht verfallen. Wenn da nichts Reales, Machtvolles wäre, würden sie auf diese Täuschung nicht hereinfallen. Da ist was Reales, Machtvolles da. Und sie merken gar nicht, wie sie dem Teufel auf den Leim gegangen sind und wie er ihr Leben aussaugt. Und manche merken's. Kenne ich auch. Die merken's, aber sie kommen von dieser Macht nicht mehr frei. Der Teufel gibt gern und reichlich, sage ich immer. Der Teufel gibt gern und reichlich. Aber er nimmt immer mehr, als er gibt. Die Bilanz ist am Ende immer negativ, ausnahmslos. Egal wie er gegeben hat, er nimmt immer mehr. Wenn wir aber mit Jesus verbunden sind, dann steigt die Lebenskraft seiner Verheißungen in uns hoch. Jesus nimmt nichts, Jesus gibt nur. Fast. Die Sache hat immer einen Haken, gell? Fast. Er nimmt unser ganzes Leben, das will er für sich. Ja. Er gibt uns Lebenskraft, seine Verheißungen. Die dringen in unser Herz. Und das Herz ist im biblischen Sprachgebrauch der Ort des Denkens und des Wollens. Das heißt, die Verheißungen Gottes durchdringen und bestimmen unser Denken. Ich sage immer wieder, Christsein ist eine total Vernunft. Willensbezogene Geschichte, hat ganz wenig mit Gefühlen und so weiter und Eindrücken und was weiß ich zu tun. Ist eine ganz total vernunft- und willensbezogene Sache. Die Verheißungen Gottes durchdringen unser Denken und prägen es. Und wenn sie das tun, dann fangen wir an, nicht mehr in unseren eigenen menschlichen Möglichkeiten zu denken, sondern wir denken in Gottes Möglichkeiten. Und wir fragen nicht mehr, was können wir tun, wir fragen, was kann Gott tun in meinem Leben, mit meinem Leben. Und das ist auch heute enorm wichtig. Gerade in den gigantischen Kämpfen dieser Tage, in denen wir mit den zunehmend entfesselten Kräften des Bösen zu kämpfen haben, wenn wir da in unseren Möglichkeiten denken, müssen wir sofort verzagt aufgeben. Mit unseren Möglichkeiten haben wir gegen diese Mächte überhaupt keine Chance. Aber wir denken in Gottes Möglichkeiten. Und wir wissen, ihm ist kein Ding unmöglich. Und deshalb verzagen wir nicht, egal was kommt. Weil wir in Gottes Möglichkeiten denken. Und vom Herzen steigen diese Gedanken und die Verheißungen Gottes weiter bis hinauf in unseren Kopf. Wir sind ja mit den Wurzeln im Wort Gottes verbunden. Der Baum an den Wasserbächen. Und der Kopf, wenn es da angekommen ist, das ist in der Bibel der Ort, wo die Herrschaft ausgeübt wird. Und wenn die Verheißungen Gottes in unserem Kopf angekommen sind, lassen wir Jesus unseren Herrn sein. Mit weniger ist er auch nicht zufrieden. Ich sage immer wieder im Bild gesprochen, Jesus sitzt nicht auf dem Beifahrersitz. Viele meinen, Jesus aufnehmen, okay, der steht am Wegesrand, will mit in meinem Leben und ich bremse rein, Tür auf, Jesus, du kannst einsteigen. Und was sagt Jesus? Nix, Freund. Du steigst aus, einmal rum ums Auto, Beifahrersitz und ich sitze jetzt am Lenkrad. Unterwegen, deshalb, liebe Geschwister und liebe Gäste, leben so viele Menschen ohne Jesus, obwohl sie vielleicht fast alles Entscheidende begriffen haben, aber sie haben das auch begriffen. Jesus ist mit dem Beifahrersitz nicht zufrieden. Aber die sind am Lenkrad festgeschnallt. Die wollen nicht loslassen. Die wollen Jesus nicht das Ruder ihres Lebens übernehmen lassen. Und dann kommt Jesus nie wirklich rein. So, wenn ich Jesus in meinem Leben haben will, dann muss ich tatsächlich bereit sein, dass er ans Steuer geht, dass ich auf den Beifahrersitz rüberrutsche und ihn auf den Fahrersitz lasse. Denn er ist das Haupt, der Kopf. Dann ist im Kopf angekommen und er darf mit uns machen, was er will. Dann stellen wir ihm unser Leben zur Verfügung und lassen uns von ihm gebrauchen. Das kann heißen, dass er manchen meiner Lebensträume beschneidet. Meine Frau, die weiß das. Ich wäre längst am allerliebsten in einem schönen abgelegenen Blockhaus an einem ruhigen Waldsee beim Angeln und ließe diesen ganzen Corona-Wahnsinn und alles, was dazugehört, meilenweit hinter mir. Aber der Herr sitzt am Steuer und noch bin ich hier. Er hat mich noch nicht an den Waldsee gefahren. Ja, das ist das Problem. Mein Problem. Ja. Ja, und liebe Geschwister, so geschieht das geistliche Wachstum in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und so fängt es bei jedem Einzelnen von uns an. Dass jeder von uns sagt, ich will ganz nah bei Jesus sein. Ganz tief verwurzelt in seinem Wort. Ich will ganz aus seiner Kraft und seinen Verheißungen leben und ganz in seinen Verheißungen zur Ruhe kommen. Nochmal, das ist ein Baum. Das ist kein Zappel, Philipp. Das ist ein Baum. Der steht da. Ein Bild der Ruhe. Der Stabilität. Verankert. Fest. In Gott. Als junger Mensch hat man wahrscheinlich wenig Verständnis dafür. Ich kann das nachvollziehen, ging mir auch nicht anders. Ich war, auch wenn man es mir nicht mehr ansieht, auch mal jung. Und bis in meine dritte Gemeinde hinein habe ich vor Kraft gestrotzt und wollte Gewaltiges für den Herrn bewegen. Und dann kamen finstere Täler des Lebens, verschiedene Auseinandersetzungen, Anfechtungen, die Kräfte sind zerschlissen. Und dann weiß man zu schätzen, was wir vor der Predigt gesungen haben. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Ich muss nicht die Welt für den Herrn umkrempeln. Ich muss noch nicht mal mein eigenes Leben für ihn umkrempeln. Macht alles er, macht alles er. Ich muss ihn nur machen lassen. Wahres Leben heißt ruhen in Jesus. Wirklich leben ist da unser Thema. Wirklich leben. Was ist wirklich leben? Was ist wahres Leben? Ruhen in Jesus. In seiner Größe, in seiner Allmacht, in seinen Zusagen, in seiner Liebe und in seiner Treue zur Ruhe gekommen sein. Das ist natürlich in dieser Welt kein stabiler Zustand, müssen wir ganz ehrlich sagen. Für den Baum ist er auch nicht unbedingt ein stabiler Zustand, das sagt der Jesus dann in anderen Gleichnissen. Der Baum steht da auch nicht immer nur, da kommen Stürme, da kommen Erdbeben, da kommt Gewitter, da prasselt der Hagel nieder, ja. Und da hat es auch schon manchen Baum umgerissen. Im Wald, kennen wir. Vor ein paar Jahren hat sogar gigantische Eichen umgerissen. Für mich immer noch ein Phänomen, wie es die umgehauen hat. Also da reißt es und ruckelt es schon. Das ist keine bequeme Sache, aber trotzdem eine in Christus ruhende. Kein faules Ruhen. Es ist ein inneres Ruhen, das bei allem eifrigen Arbeiten im Reich Gottes weiß, es kommt nicht auf mich an. Es kommt nicht auf meine Kraft an, nicht auf meine Begabung und nicht auf meine Intelligenz. Es kommt darauf an, dass der lebendige Gott in mir am Werk ist und durch mich sein Werk tut. Einzig und allein darauf kommt es an. So lebe nun nicht ich, Christus lebt in mir. Das heißt, in Jesus ruhen, aus der Kraft dieser Verheißung ans Werk zu gehen. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, das wünsche ich uns allen und auch mir ganz persönlich, dass unsere Herzen so immer tiefer und fester verwurzelt werden in Jesus, in der Quelle des Lebens, in seinen Verheißungen, in seinem Wort. Und dass wir immer mehr aus der Kraft dieser Verheißungen leben, dass wir aus dieser Kraft als Einzelne und auch als Gemeinde ein blühender und fruchttragender Baum werden zur Ehre Gottes. Ganz egal, wie die Stürme um uns herum auch toben und wie die Erdbeben dieser Welt die Fundamente erschüttern mögen. Wer auf dem Fels Christus gegründet ist, den bringt auch das stärkste Erdbeben nicht zu Fall. Und dass wir in diesen Tatsachen eine tiefe Ruhe und Geborgenheit finden. Und diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die da noch nicht angekommen sind mit ihrem Leben, die laden wir jetzt ganz herzlich ein mit dem Lied, das wir singen, komm doch zur Quelle des Lebens. Dass doch viele kommen, vielleicht auch heute. Amen.